Heute lesen wir zusammen Hosea Kapitel 14. Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Gott. Sie werden durch Schwert fallen, ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt. Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Assyrien soll uns nicht retten, auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott, denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Will sie aus freiem Antrieb lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Ich werde für Israel sein wie der Tau, blühen soll es wie die Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Es kehren zurück, die in seinem Schatten wohnen, sie werden wieder Getreide anbauen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie ein grüner Wacholder. Nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Wer ist weise, dass er dies verstehe? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade, die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Praktisch derselbe Schlusssatz, wie wir ihn aus dem Psalm 107 kennen. Für die Gerechten, für die Aufrichtigen ist der Weg Gottes erkennbar, für die anderen ist er zum Anstoß und Ärgernis. Was ist der Inhalt dieses Kapitels? Keine rhetorische Frage, sondern was hört ihr? Ja? Dass es mit Israel wieder aufwärts geht. Was hören andere? Alle dasselbe? Es ist ein volles Gnaden- und Segenskapitel, oder? Wie passt dann der Vers 1 dazu? Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Gott. Sie werden durch Schwert fallen, ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt. Schlimmer geht es eigentlich nicht. Es geht nicht grässlicher als das, was hier als erster Vers, als Einleitung in dieses Segenskapitel steht. Wie passt das zusammen? Jemand, der aufgeschlitzt wurde und der zerschmettert wurde, kehrt nicht mehr um. Samaria ist ja die Hauptstadt Israels gewesen. Es gehört beides zusammen und wir fragen uns, wie eigentlich? Und zwar genauso, wie wir das eben in diesen Einleitungsworten für diesen Gottesdienst hatten. Wie bei dem vielfältigen Ackerfeld. Der Same wird ausgestreut und etliches fällt unter die Dornen und wird erstickt. Und etliches fällt auf den Weg und wird gefressen und zertreten. Und etliches fällt ins Steinige und sprost auf und es geht kaputt. Und etliches fällt in das gute Land und bringt hundertfältig Frucht. Es ist ein Geheimnis, dass das Gnadenwort Gottes immer diese doppelte Wirkung hat. Heute möchte man das gerne auflösen. Es gibt ein paar Hardcore-Christen, die predigen nur Gericht und Buße. Und es gibt eine Riesenmenge, die möchte das am liebsten ganz aus dem Wort Gottes verbannen. Alttestamentlich passt nicht in unsere Zeit. Jesus ist ja des Gesetzes Ende und Gott ist die Liebe und Hauptsache 1. Korinther 13 und alles andere, das kann man eigentlich unter Vergangenheit abschreiben. Und das stimmt nicht. Beide Dinge gehören zusammen. Es heißt, wer das Gesetz Mose verwirft, stirbt auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen ohne Barmherzigkeit. Wie viel größere Sünde macht sich einer schuldig, dass das Wort der Gnade in Jesus Christus vorläuft? Es gibt nichts, was dahinter noch käme, wo man sagen kann, naja, Gott wird schon irgendwie die Augen zudrücken, am Ende der Zeit wird er sich über alle erbarmen, irgendwie geht das, wir verstehen das zwar nicht, aber schließlich ist er die Liebe und hat keine Finsternis in sich und dann geht das schon so, Hauptsache wir haben, naja, wenigstens ein bisschen Ehrfurcht vor ihm und die anderen, die kriegt er auch noch hin. Das stimmt nicht. Ich finde das gnädig, dass das Gerichtswort am Anfang steht. Es schockt natürlich. Es ist ein schockierendes Wort und wir kommen auch nicht drum herum und ich kann es auch nicht schönreden und sagen, naja, ganz so schlimm wird es vielleicht nicht werden. Schwangere aufschlitzen und Kinder zerschmettern ist das ultimativ grässlichste, was es überhaupt auf der Erde gibt. Es gibt viel pestiges Verhalten. Aber was das toppen könnte, das gibt es nicht. Wer sich an Kindern vergreift und wer sich an Schwangeren vergreift, hat das Höchstmaß an Bosheit vollbracht, dass man sich denken kann. Und Gott kündigt das als Gericht an. Wir hatten das in diesen Tagen beim Reden Gottes, dass er nicht nur Unglücke zulässt, sondern das heißt, dass er Unglück schafft. Sprich, es gibt nichts Böses, was Gott irgendwie entglitten wäre oder wo er mal einen Moment nicht aufgepasst hätte und dann schlägt der Teufel zu. Sondern es muss an ihm vorbei. Gott kennt diese Dinge. Er weiß diese Dinge. Und in solchen Fall hat er es sogar verordnet. Das mögen wir uns nicht vorstellen bei unserer Haltung, indem wir denken, also Gott kann ja, wenn er der liebe Gott ist, dann kann er ja nur für das Gute zuständig sein. Dann ist das andere irgendein bedauerlicher Ausrutscher, dann haben Menschen das gemacht und er muss einen Moment irgendwie sich weggedreht haben. Sicher sind Menschen diejenigen, die sich so verhalten, aber Gott lässt solches Gericht zu. Mann. Passiert ja nicht alle Tage. Wann lässt Gott sowas zu?
Wenn das Maß voll ist, also wenn schon mehrmals und immer wieder und dann.
Wenn sich Menschen ultimativ von Gott abgewendet haben, wenn keine Gottesfurcht, wenn kein Respekt, wenn endgültige Verhärtung, wenn totale Abstumpfung da ist, wenn kein Wort und keine Zucht mehr reicht, um jemanden zu bekehren. Wir würden sagen, solcher ist hoffnungslos verloren. Und doch gibt es Hoffnung. Und das ist das Schöne. Und das finde ich das Erstaunliche, dass Gott so redet. Das Schlimmste zuerst und die Kehrseite danach. Und damit gibt er uns Hoffnung. Wollen wir das oder wollen wir was anderes? Bei Menschen, wenn man beide Seiten hat, ist es genau umgedreht. Da sagt man, ja, du kriegst alles Gute, aber wehe, wenn du das nicht machst, dann gibt es paar auf die Mütze. Und so laufen viele Menschen unter einer beständigen Furcht vor Gott, ich würde sogar sagen, unter einer beständigen Lebensfurcht. Es könnte ja, egal was sie machen, irgendwas Schlimmes noch kommen. Gott geht mit Menschen anders um. Er kommt uns von vorne entgegen. Er kommt nicht heimtückisch von hinten und haut uns mal über, sondern er stellt sich uns in den Weg und sagt, bitteschön, wenn du da weitergehst, ist das ultimative Verderben. Ich will nicht, dass du das tust. Ändere. Und das ist ab Vers 2 die Botschaft. Das ist der Schwerpunkt der Botschaft Hoseas. Er hat ja viele außergewöhnliche Bilder auch dem Volk Israel vorgelebt. Erinnert euch, das ist der Prophet, dem von Gott aufgetragen war, eine Hure zu heiraten. Ein extremes Zeichen, weil sich Israel von ihrem Gott der es sich doch als Eigentumsvolk erwählt und vermählt hatte, das heißt, der zu einer unverbrüchlichen Treue sich selber bereit erklärt hat, hat sich beständig von ihm weggewendet und anderen Göttern nach. Und diese ultimativ Schreckliche mit den ganzen Folgen, mit den Kindern, die dann diese schlimmen Namen kriegen, das hat er ihnen vorgelebt und sie haben nicht hören wollen und doch hat Gott am Ende eine Botschaft der Gnade. Wir haben in diesen Tagen ja Menschen gehabt und heute auch wieder macht sich jemand bereit, der hierher kommen will, mit einer ähnlichen Erfahrung. Gott zu kennen, sich von ihm weggewendet zu haben und unter einen ultimativen Schrecken zu kommen. Unter einer Zerstörung, wo am Ende der Tod steht. Und doch hat Gott eine Botschaft der Rettung. Kehr um, Israel, bis zum Herrn, deinem Gott, denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Wenn ein Mensch, oder gar hier, wenn ein Volk, oder wenn eine Gruppe von Menschen, wenn eine Gemeinde umkehrt und Rettung erleben will, braucht es als erstes die Umkehr bis zu Gott. Wir haben in der Zeit der Richter eine andere Umkehr. Erinnert euch. Es heißt dort in schlimmer Regelmäßigkeit, ein jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Keiner hat sich um das gekümmert, was Gott ihm noch wenige Generationen, eigentlich ein oder zwei Generationen vorneweg gesagt hatte, wie sie ihr Verhalten im Blick aufeinander, wie sie ihr Verhalten zu den Völkern ringsumher und wie sie ihr Verhalten im Blick auf Gott zu strukturieren hätten. Jeder macht, wie es ihm gerade passt. Da gab Gott sie in die Hände der Philister, Moabiter, Ammoniter. Dann werden sie bedrückt, dann schreien sie zu Gott, dann kehren sie um aus dem größten Elend und dann geht es munter weiter wie vorneweg. Wenn wir an unsere Arbeit mit Suchtkranken denken und beobachten, dann kommen viele Menschen genau in dieser existenziellen Not. Sie kommen am Leben verzweifelt, unter einer Schuld, wo sie ins Gefängnis gehen, schwer krank, mit zerbrochener Familie, mit zerbrochenem Selbstwert. Sie kommen, sie nehmen die Verbesserung ihres Lebens hin, aber sie kehren nicht um bis zu Gott. Und das ist die Botschaft Gottes an uns. Das ist die Botschaft Gottes auch an die jungen Leute, die bisher hier unter uns zugelebt haben. Man kehrt um, man treibt es nicht mehr so doll, man hört auf mit Drogen, man ist nicht mehr kriminell, aber man kehrt nicht um bis zu Gott. Und bleibt in einem Zwischenstadium. Und wenn die Bedingungen sich ändern, wenn es wieder besser geht, geht das Alte weiter. Und das, ihr Lieben, muss anders werden. Das will Gott anders. Umkehren bis zu ihm heißt, ich selber gebe mein Leben unter seine Herrschaft. Einerseits ist das längst nicht so dramatisch, wie uns das eingespielt wird, dass wir denken, oh weia, das Leben hat dann gar keinen Sinn mehr, ich darf nichts mehr, ich muss nur noch irgendwelche schrecklichen, langweiligen Sachen machen, dann kann ich mir gleich einen Strick nehmen, hat mir mal jemand gesagt. Andererseits ist es tatsächlich eine krasse Veränderung. Es gibt nichts, was tiefer schneiden würde, als dass wir unser Leben in Gott hängen. Es ändert sich was. Es ändert sich was zum Guten. Natürlich, man kann das hören, solange man keinen Schritt darauf zumacht, weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Diejenigen, die diesen Weg gehen, erleben Segen, sind begeistert. Aber nicht nur, sind oft auch gefrustet, weil es so mühsam geht und weil man daneben tritt und weil man Irrwege gelaufen ist. Das passiert auch. Und doch bleibt uns keine Alternative, denn es ist Gottes Gebot. Und die Hilfe Für uns, um dazu uns zu überwinden, bis zu Gott umzukehren, ist der zweite Satz, den wir hier in diesem zweiten Vers lesen. Denn du bist gestürzt durch deine Schuld. Es ist kein Zufall. Es sind keine schlechten Lebensumstände. Es war nicht der Lehrer, Pfarrer, Ehefrau, Arbeitgeber oder sonst irgendjemand schuld an meinem Elend, sondern wenn ein Mensch ein Leben führt, das verderblich ist, was ihm nicht gefällt, dann ist es seine Schuld und Gott will diese Schuld wegnehmen und will das Leben gelingen lassen. Deswegen müssen wir bis zu Gott umkehren. Und deswegen ist einem Menschen so schlecht, nämlich gar nicht zu helfen, der die Verantwortung für sein Elend bei anderen sucht. Es gab, als ich in diesen Suchtkrankendienst gekommen bin, ein ehernes Gesetz. Einer meiner Mentoren hat gesagt, Frank, du kannst einem Menschen so lange nicht helfen, wie er um sich schlägt. Erst wenn er in sich schlägt, ist er bereit zu einem neuen Anfang. Und ich sage, ja, das stimmt. Ich mochte das früher nicht wahrhaben. Ich habe gedacht, man kann oder muss natürlich jeden retten, der im Elend ist. Es geht nicht, solange ein Mensch um sich schlägt, andere verantwortlich macht und sagt, der oder jener oder weil, ist ein Neuanfang nicht möglich. Da kann man ein bisschen die Richtung korrigieren, aber es ist kein Neuanfang, es ist keine Umkehr, es ist ein bisschen, sage ich mal, dem Allerschlimmsten ausweichen. Und es wird sich wieder zum Allerschlimmsten hinwenden, bis ein Mensch bereit ist zu sagen, jawohl, Herr, ich. Und das bedeutet an dieser Stelle, müssen wir egoistisch sein. Ich habe gesündigt. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch. Nicht der Nachbar, nicht der Bruder, nicht die alte Oma, ich. Wenn ich das tue, habe ich Gott nicht länger zum Gegner, sondern zum Freund. Das ist nicht wenig. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Es gibt immer wieder die Frage, ob das legitim ist, dass man sich zum Beispiel in Gebet vorsprechen lässt und dass man das nur nachbetet. Ich komme selbst aus einer Gemeinde, wo das freie Beten an oberster Stelle stand. Und ich war lange im Zweifel, ist das denn richtig, was man so im seelsorgerlichen Dienst manches Mal erlebt? Da betet einer vor und dann soll man das einfach nachbeten? Gilt das überhaupt? Ist denn das von Herzen? Wir haben hier so ein angeleitetes Gebet. Nehmt Worte mit euch und kehrt zum Herrn um und sagt zu ihm. Und dann wird gesagt, was du sagen sollst. Vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Das ist eines der kürzesten angeleiteten Gebete. Vergib alle Schuld. Alles mit einmal reingepackt. Wir haben ja die Gepflogenheit, dass wir die Schuld einzeln bekennen, dass wir das, was für jemanden oder was jemanden ins Gedächtnis gerufen wird von Gott, dass wir das wirklich persönlich und einzeln bekennen. Das ist bestimmt kein Schaden. Aber die kürzeste Methode wäre zu sagen, vergib alle Schuld. Ich bin ein Sünder. Ich kann das nicht vergessen, wie ich mal einen jungen Mann auf einer Besinnungswoche mit über 40 Leuten mitten im Vortrag, den ich dort gehalten habe, weil der Geist Gottes zu mir geredet hat, ich habe angehalten mitten im Satz, weil das Reden Gottes so eindringlich war und so überraschend und so ungewöhnlich. Alle gucken, mit einmal sind alle wieder wach. Und ich spreche ihn an und sage, sprich mir nach. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Amen. Amen. Totenstille. Den Rest des Vortrages, kein Rascheln, nichts. Köpfe runter, alle Leute. Hinterher, Gruppenbildung. Der Leiter dieser Seelsorgefreizeit kommt zu mir und sagt, bist du verrückt? Was ist denn das für ein Quatsch? Was machst denn du? Ich hatte nichts außer das Wort Gottes bei mir. Ich habe mich in mein Zimmer verkrümelt, 9:30 abends. Gesagt, hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich habe in der Lauterkeit meines Herzens genau das getan, was du mir gesagt hast. Nachts 1:30 klopft das und da steht dieser Mann tränenüberströmt vor mir und redet auf Plattdeutsch, ich konnte das damals noch kaum verstehen. Und Gott hat ihm von diesem Moment an, wo er dieses Bekenntnis gemacht hat, aller seiner Sünden überführt. Und er hat das ausgespuckt, es ist aus ihm rausgekommen und ich durfte ihm dort die Vergebung und die Gnade Gottes zusprechen. Und er ist bis auf den heutigen Tag frei von der Trunksucht und hat seine Ehe und Familie retten können und ist einen neuen Weg gegangen. Das ist das. Ich kehre um. Ich habe gesündigt. Und da hilft dieses, ich nenne das mal über die Schwelle heben, dieses angeleitete Beten, dieses Wort mitnehmen. Ich erlebe das häufig, dass Menschen überführt sind von ihrer Sünde und können sie doch nicht in Worte fassen. Dann brauchen sie jemanden, der sie begleitet, der sie da durchzieht. Und das angeleitete Gebet geht noch weiter, ihr Lieben. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Was heißt denn das? Ich will ab heute anders reden. Nicht mehr und nicht weniger. Zum Beispiel, ich rede Gutes von heute an. Das ist Umkehr bis zum Herrn hin. Gutes über ihn, Gutes über Menschen und auch Gutes über mich. Ich rede nicht mehr Verdammnis. Ich rede nicht mehr Frust. Ich rede nicht mehr Hass und Zorn und Bitterkeit. Ich rede das Erbarmen Gottes. Wir haben das in diesen Tagen einmal gesungen. Ich rühme die Barmherzigkeit. Ah, so eine Worte nutzen wir heute gar nicht mehr. Ich liebe solche alten, klaren Lieder, wo das nochmal so richtig benannt wird. Ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Ja, hört sich sehr fromm an. Tun wir es doch mal. Ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Ich freue mich. Das ist mir die Sache wert. Ich sage nicht mehr, naja, Gott hat es zugelassen. Ich hätte es besser verdient gehabt. Nur weil meine Mutter so eine und. Und da wird das Leben von Menschen durch diese Art Reden zerstört. Und Gott will das erneuern und das hängt mit einem erneuerten Reden zusammen. Frucht der Lippen. Und dieses angeleitete Gebet geht noch weiter. Assyrien soll uns nicht retten, auf Pferden wollen wir nicht reiten und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Denn bei dir findet die Weise Erbarmen. Ja, heute wird man sowas nicht mehr nachbeten. Was haben wir mit Assyrien zu tun? Das heißt, wörtlich oder in unsere Situation hinein übersetzt. Ich will mich nicht mehr auf Dinge verlassen, außerhalb von dir, oh Gott. Nicht mehr auf Horoskope, nicht mehr auf Beziehungen, nicht mehr auf Geld, nicht mehr auf jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Ich will mich von heute an auf dich verlassen. Auf Pferden wollen wir nicht reiten, heißt, ich suche mir keine Methode, wie ich irgendwie noch rauskomme, wie ich mich selber rausschlängeln kann. Das Pferd war so das Zeichen der Stärke und der menschlichen Rettungsmöglichkeit. Wenn jemand angegriffen wurde, das war ja noch die Zeit des, nicht der Mechanik, wenn irgendeine Stadt oder ein Mensch angegriffen wurde, dann wurde er zu Fuß berannt in der Regel. Und wenn es ganz hoch kam, dann gab es auch noch eine Kavallerie. Und wer ein Pferd hatte, der konnte sich retten. Wenn es noch ein gutes war. Schnell genug und gut genährt und ausdauernd. Das heißt heute, ich höre auf, mir menschliche oder irgendwie weltliche Methoden meiner Rettung zu suchen. Für einen ist es vielleicht der Psychiater. Für einen anderen ist es die Oma, die einem immer dann mit Geld aushilft, den man selber Mist gemacht hat. Und Für den Dritten ist die Frau, die hinter einem die Brocken wegräumt und so weiter und so weiter. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich will damit aufhören und das bedeutet auch, ich halte still. Wenn ich diese Ausweichmöglichkeiten mir zumache, dann halte ich still und wenn Gott mal auch das Gericht oder die Zucht darüber hinwegräumt, dann weiche ich ihr nicht mehr aus. Ich höre auf mit allem Ausweichen. Und der letzte Punkt. Und zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Das ist noch ein bisschen anspruchsvoller. Ich liebe das Buch von dem Theologen Thielicke, der geschrieben hat, die Unterscheidung zu, und zwar zu den Begebenheiten mit dem goldenen Kalb, Jahwe der Gott oder Jahwe der Götze. Dort habe ich verstanden, was das heißt, Machwerk unserer eigenen Hände. Das sind nicht, wie wir das denken, irgendwelche Götzenbilder, die vielleicht die Afrikaner sich an ihre Hüttenwand hängen oder die Buschmänner oder irgendjemand, der von Gott noch nichts gewusst hat. Sondern Götze, Machwerk unserer Hände, ist das, wie wir Gott uns vorstellen. Dass nicht mehr er uns prägt, sondern dass wir uns ein Gottesbild machen, wie es uns passt. Davon müssen wir uns distanzieren. Denn Israel hat damals gesagt, als dieses goldene Kalb gegossen war, siehe Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Äußerlich haben sie den noch genau genannt wie. Oder für, nach außen war das genau noch dieselbe Bezeichnung wie vorneweg. Es war Jahwe, der sich selber offenbart hat als der ewig Seiende. Ich bin, der ich bin. Sie haben nicht gesagt, das ist jetzt Baal oder das ist Allah oder irgend sowas, sondern das ist dein Gott. Sie haben sich den lebendigen, furchtbaren Gott beherrschbar gemacht. Und es gehört bei uns dazu, ihr Lieben, wenn wir zu Gott umkehren, dass wir umkehren zu der Überraschung Gottes. Er strukturiert uns und nicht für ihn. Er handelt nach seinem Willen und nicht nach unserem. Er ist uns immer voraus und fordert uns heraus. Nicht wir haben ihn in der Tasche und predigen ihn so, wie wir gerade lustig sind, sondern er ist der Herr. Wir beugen uns vor ihm. Er ist heilig. Wir brauchen ihn. Er braucht uns nicht. Wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir zu ihm umkehren. Wenn, dann tun wir uns einen Gefallen. Und das letzte Bekenntnis bei diesem vorformulierten Gebet ist, bei dir findet die Weise Erbarmen. Wie passt das dazu? Das ist ungefähr dasselbe Bekenntnis wie dein Gericht ist gerecht. Wenn heute Menschen zu Gott umkehren, dann fehlt in der Regel dieser letzte Bekenntnis. Dann heißt es heute, ja Gott, ich glaube schon, aber wie kann er das zulassen? Oder ich würde ja glauben, aber wie kann er das ganze Elend auf der Welt zulassen? Und solange ein Mensch so argumentiert, hat er sich nicht vor Gott gebeugt. Und zwar überhaupt noch nicht. Überhaupt nicht. Er fordert Gott heraus, als ob der uns Rechenschaft wäre. Schuldig wäre. Wir, wenn wir umkehren zu ihm, ist das mit der Haltung verbunden, dass wir seine Gerechtigkeit nicht nur respektieren, sondern auch sein Erbarmen vor Augen haben. Gott ist der Vater der Witwen und Waisen. Ich habe keine Erklärung für dieses, für diesen Terroranschlag 2001. Ich kann nicht sagen, das ist Gottes Gericht über New York oder über die Weltwirtschaft oder über Amerika oder was auch immer. Da ist man dann schnell dabei, weil es ja weit weg ist, weil es mich nicht betrifft. Kann ich ganz schnell sagen, ja, das ist weil Gott und weil die. Und wenn ein Amerikaner sagt, das ist Gottes Gericht über uns, weil, dann mag das stimmen, aber das kann ich so nicht beurteilen. Ich kann nicht sagen, warum jetzt, vorige Woche, bei dem letzten Flugzeugunglück, was sich in den Vereinigten Staaten abgespielt hat, auch eine Frau mit umgekommen ist, die zur Gedenkfeier ihres 2001 getöteten Mannes unterwegs war. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, dass die Barmherzigkeit Gottes trotzdem nicht zu Ende ist. Ich weiß, dass trotzdem er sich der Witwen und Waisen erbarmt. Dass er der Vater der Witwen und Waisen ist. Ich weiß trotzdem, dass er die Fremdlinge liebt. Ich weiß trotzdem, dass alle gute Gabe von dem Vater des Lichtes kommt. Das weiß ich. Das halte ich fest. Dieses Bekenntnis brauchen wir, weil es zeigt, dass wir uns ihm und seiner Macht und seiner Weisheit und seinem uns weit voraus sein unterstellt haben. Und wenn wir Menschen begleiten auf dem Weg der Umkehr, dann ist dieser Weg so lange nicht vollständig, bis sich ein Mensch in ganzer Konsequenz, in letzter Konsequenz, auch um der anderen oder auch im Blick auf die anderen Gott unterstellt. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe schon Gottes Gericht über mich akzeptiert, es ist schon, naja, kann ich schon einsehen, ich habe auch viel Mist gemacht. Aber was dem passiert oder was in der Familie ist, das ist nicht normal. Das kann ich nicht verstehen. Das zeigt nur, dass dieser Mensch sich nicht wirklich Gott unterstellt hat. Und wir haben wahrscheinlich 1000 Ausflüchte, wenn es darum geht, uns vor Gott zu beugen. Ich kenne das aus meinem Leben. Und ich habe das für mich so zusammengefasst, solange der Mensch auch nur noch die Chance eines Hintertürchens hat, und sei die nicht größer als eine Katzenklappe, versucht er dort durchzugehen, statt durch die Tür, die Gott aufgemacht hat. Es ist in uns, in mir zumindest habe ich das beobachtet, ein Widerwille, sich Gott zu unterstellen, der geht bis zum allerletzten. Und wenn Gott uns nicht wirklich eingemauert hat und uns jeden Ausschlupf versperrt hat, dann versuchen wir noch durch irgendeine Mauerritze zu kriechen, um ihm nur auszuweichen. Und doch geht es nur, dass wir ihm direkt begegnen, dass er uns direkt begegnet. Und dass wir das aushalten und ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das hat ganz stark mit unserem Reden zu tun. Und da müssen wir uns selber prüfen. Da sind wir als Gemeinde gefragt, ob wir uns so in dieser lebendigen, respektvollen, glaubensvollen Weise Gott unterstellen. Denn es geschieht kein Unglück, was Gott nicht nur zugelassen, sondern geschaffen hätte. Und wir wissen nicht alles. Ich bin überzeugt, dass alles seine Richtigkeit hat von ihm her. Aber ich kann nicht alles erklären, weil ich natürlich nicht alles weiß. Ich werde einmal alles wissen. Das hat noch ein bisschen Zeit. Ich muss deswegen nicht alles wissen, weil ich nicht Gottes Berater bin. Nicht mehr. Ich war viele Jahre davon überzeugt, ich könnte ihm immer noch einen Verbesserungsvorschlag machen. Es war überall stressig. Und nach diesem Bekenntnis, ich sage das nochmal, ich möchte diese einzelnen Aspekte dieser Umkehr nochmal aneinander rein. Erstens, vergib alle Schuld. Nimm an, was gut ist. Das heißt auch, sortiere du. Wir sind ja so überzeugt, dass manches gut ist, weil wir es gut gemeint haben. Dass wir dabei das falsch gemacht am besten umgedreht hätten. Ich sag mal, wie ein Kind. Es möchte helfen. Man sagt, bitte trocknen nicht ab, sondern mach das und das. Nein, es möchte abtrocknen. Klirr, fällt es auf den Boden. Ich habe das oft beobachtet, dass ein Kind dann wütend wird. Sagt, weil du das oder das gemacht hast. Man hatte ja nur gesagt, du sollst was anderes machen. Und dann ist man verwirrt, und so sind wir vor Gott auch oft verwirrt und wissen nicht, was ist eigentlich gut. Und diese zweite Bitte heißt, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Sortiere du. Wenn es was Gutes gab, ich rechtfertige mein Verhalten nicht mehr. Du wirst es schon wissen. Und du wirst es auch behalten, was gut ist. Gott weiß wirklich, was gut ist. Oft sind das Dinge, die wir überhaupt nicht beachten oder die für uns keine Bedeutung hätten. Wir möchten große Werke tun. Und was sind denn große Werke vor Gott? Das ist ein großes Werk. Richtig. Im Namen des Herrn jemanden von seinen Leuten mit einem Glas kalten Wassers trinken. Eine auf kleine Erfrischung für jemanden. Das ist ein Werk. Das ist etwas, wo derjenige seinen Lohn nicht verlieren wird. Man denkt, das bei Gott, bei jemandem schnell Staub wischen, hey, das soll, oder die Schuhe putzen, mal freiwillig. Das sind wirklich Werke Gottes, die noch in die Ewigkeit Bestand haben sollen. Auto waschen oder was weiß ich. Viele solche Kleinigkeiten. Das bedeutet auch, Herr, du sortierst, du weißt, was gut ist. Dritte Bitte. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Frucht heißt, ich ändere mein Reden. Vierte Sache. Assyrien soll uns nicht retten. Also ich verlasse mich nicht auf die Politik, auf Gesetzesänderungen, auf die nächste Steuererleichterung oder sonst was. Fünftens. Auf Pferden wollen wir nicht reiten. Ich tue mich nicht mehr mit anderen zusammen, um irgendeinen Ausschlupf vor dir zu finden. Siebtens oder sechstens, ich habe nicht ganz genau richtig mitgezählt. Zum Machwerk unserer Hände nicht mehr sagen, unser Gott. Nicht eigenes mehr, uns kein Bild mehr von Gott machen, sondern uns überraschen lassen auf seine Weise. Und letztens, siebtens, bei dir findet die Weise Erbarmen. Gott zutrauen und das auch aussprechen, dass er auch mit aller Not dieser Welt fertig wird. Und darauf antwortet Gott, und das finde ich gewaltig, was uns dieser nächste Vers sagt. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Wisst ihr, was das Wort Abtrünnigkeit im hebräischen Grundtext besagt? Abkehrung im Gegensatz zur Bekehrung. Das ist das eigentliche Wort, ihre Antibekehrung heilen. Ich will ihre Antibekehrung heilen. Wer hat eine Abkehrung? Wer macht sich eine Abkehrung schuldig? Natürlich. Natürlich. Nicht jemand, der Gott vorher nicht kannte, sondern einer, der dazugehört hat, ihr Lieben. Ist das nicht eine gewaltige Botschaft? Gott will die Abkehrung heilen. Das ist die gute Nachricht für die Leute, die überzeugt sind, sie haben es vergeigt. Sie haben Gott den Rücken gekehrt und für sie ist alles zu spät. Ich will ihre Abkehrung heilen. Wie? Indem ich sie aus freiem Antrieb lebe. Und dieses Wort aus freiem Antrieb kann auch heißen, reichlich. Überfließend. Gott hat ein Programm, das ist schon erstaunlich. Wisst ihr, was das heißt? Wenn alle Zucht nicht gefruchtet hat, wenn alles zu spät ist, wenn einer so verhärtet ist, dann geht das Gericht Gottes drüber und ist ein Überrest derer, die dann sich Gott unterstellen, dann gibt es einen neuen Anfang, der ist gewaltiger als alles, was vorne weg war. Und das, ihr Lieben, ist uns in Jesus Christus begegnet. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat. Was hat er geredet? Umkehr, 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 Umkehr. Was haben sie gemacht? Nichts davon. Hat er am Ende der Tage zu uns geredet, im Sohn. Und was hat er geredet? Ich kehre mich um für euch. Nicht indem ich irgendwas von den Zielen aufgebe, sondern indem ich an eure Stelle trete. Ich nehme eure Unumkehrfähigkeit auf mich und trage das Gericht selbst. Du bist frei. Und jeder, der das für sich annimmt, der ist frei. Der ist wirklich frei. Das Alte ist vergangen. Du brauchst keine Bußübungen mehr. Du brauchst keine Geiselungen, keine Selbstgeiselung, keine Hunger, Pseudo-Fastenkuren oder sonst irgendwelche Kasteiungen deines Fleisches, alles das lag auf Jesus Christus. Du brauchst nur eins, ihm vertrauen und dieses Vertrauen immer neu aussprechen. Weil wenn sich das nur im Kopf abspielt, ist es einfach zu leicht zu knicken. Umkehren, kehren, das ist eine Veränderung des Lebens, das ist eine Veränderung des Denkens, das ist eine Veränderung unseres Geistes, unseres Herzens, unserer Seele, unseres Körpers, indem er bereit ist, die Dinge Gottes zu tun, während er vorher der Herrschaft der Sünde unterworfen war. Ist das nicht gut? Wenn das nicht reizt, dem ist nicht zu helfen. Gott sagt, ich will ihre Abkehrung heilen, will sie reichlich lieben, denn mein Zorn hat sich von ihm abgewandt. Wie kommt denn das? Welchen Grund gibt es dafür? Nee. Nein, nicht mal die Buße. Sondern es ist Gottes souveräner Entschluss. Ich glaube, viele solche Dinge versteht man erst, wenn man etwas älter ist. Und wenn man solche Prozesse, wie sie uns hier in der Bibel niedergeschrieben sind, in der eigenen Familie durchlebt. Ich kenne alles das. Ich kenne diesen unbändigen Zorn über die permanente, endgültige Widerspenstigkeit der Kinder. Oder eines Kindes. Und ich habe mich gewundert, wie auf solche Schlechtigkeit in einem selber neue Barmherzigkeit wachsen kann. Neue Zuwendung, neue Liebe. Hat ihr das Kind ausgelöst? Nee. Das ist in uns. Ich denke, das ist das Wesen Gottes in uns. Es ist in Gott, der reich ist an Erbarmen. Nicht von Herzen plagt er die Menschenkinder. Manche denken ja, oha, das Gericht Gottes, das ist so endgültig. Der kann ja gar nicht anders, bei dem vielen Schlimmen, was ich gemacht habe, der kann gar nicht anders, als endlos bis in alle Ewigkeit zornig zu sein. Kopf runter, durch kann man sowieso nicht, es ist alles vorbei. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat neue Wege und neue Zeiten und neue Haushaltungen, neue Äone, wo er anders mit uns umgeht. Wo er anders mit der Menschheit umgeht, wo er anders mit seinem Volk umgeht. Die Regeln bleiben. Es braucht in diesem Fall den Überrest, der sich lieben lässt. Es gibt das endgültige Verworfensein. Wir haben das bei Judas. Da ist einer, der der ganzen Gnade Gottes teilhaftig geworden ist und er hat es verworfen. Und dann ist er verworfen. Aber Petrus, dessen sich der Satan auch bemächtigt hatte, und der Jesus mit seiner forschen Art vom eigentlichen Heilsplan abzubringen versucht hat, das geschehe dir ja nicht, Herr. Und wenn alle dich verleugnen, ich aber nicht, der findet zur Umkehr, indem er bitterlich weint, indem Gott selber ihn durch diese Verdrehung seines Charakters hindurchzieht. Das ist ja dann nicht weg. Das ist auch nach dieser Buße, die er die im Hof des Hohen Priesters begonnen hatte, nicht weg. Wir denken das oder wir hoffen das oder wir wünschen das. Petrus, weil er ja so Buße getan hat und bitterlich geweint hat. Nicht jeder von uns hat so Buße getan, dass er bitterlich weint. Bisschen, ja, das weinen eigentlich alle, fast alle. Das ist nicht das Kriterium, wie stark wir weinen, weil sein Charakter dort noch nicht verändert ist. Gleich kommt das Beißen und Fressen wieder. Gleich kommt das sich selber in den Mittelpunkt stellen wieder. Ein paar Tage später ist er mit Jesus unterwegs, nachdem sie nach zwischen gewesen war. Er war schon dabei, seinen Auftrag ganz hinzuschmeißen. Und zwar, nachdem Jesus ihm erschienen war. Nachdem er auferstanden war. Nachdem er ans leere Grab gekommen war. entdeckt er in sich, ich glaube zu seinem eigenen Entsetzen, dass seine eigene Natur sich nicht verwandelt hat. Ich gehe hin fischen. Naja, wir kommen mit dir. Jesus hat ihn mal von den Fischen weggerufen und hat gesagt, du sollst Menschenfischer werden. Er geht, er ist wirklich unterwegs, das misslingt, am nächsten Morgen wartet schon Jesus auf ihn. Er merkt es nicht. Ein anderer Jünger sagt, es ist der Herr. Bah, das mag in ihm vorgegangen sein. Dort wird er verändert, dort wird er gesund geliebt. Wie denn? Indem seine Unarten erst wirklich bewusst werden. Viele Gläubige sind irritiert, dass sie nach ihrer Umkehr zu Gott, wo sie hoffen, endgültig mit diesen Sachen abgeschlossen zu haben, solche Dinge in sich aufsteigen spüren. Aber es ist normal, dort und dann will Jesus uns gesund lieben. Und es gibt keinen Grund, ihm auszuweichen. Und dann sitzen sie dort und reden miteinander und essen miteinander und da kommt gleich das nächste Ding hoch. Was will denn dieser? Da geht das Gebeiße und Gefresse gleich weiter, nach der Auferstehung, nachdem eben der Herr ihn gnädig wiederhergestellt hatte. Was sagt Jesus? Was kümmert's dich? Das bedeutet, wir sind, wenn wir umgekehrt sind bis zu Gott, in einem Veränderungsprozess, der von Gott ausgeht. Das ist das, was hier diese letzten Verse sagen. Ich werde für Israel sein wie der Tau, nicht mehr wie das Gewitter, nicht mehr wie die sengende Glut, nicht mehr wie der Sturmwind. Ich werde sein wie der Tau. Ihr Lieben, habt ihr das schon gemerkt? Habt ihr das schon gemerkt, indem ihr euch auf den Weg Jesu gemacht habt, dass wenn diese Abkehr, wenn dieses Bekenntnis stattgefunden hat, wenn wir in der richtigen Haltung zu Gott stehen, dass er sich uns gegenüber wirklich verändert hat? Ich habe vor Jahren mit Staunen festgestellt, die Bibel, zu der ich mich jahrelang, meine ganze Kindheit und Jugend quälen musste, weil egal, was ich aufgeschlagen habe, egal, jede Seite hat mich angeklagt. Ich konnte nicht verstehen, dass es Christen ein Leben lang aushalten und auch noch freundlich und fröhlich sich das freiwillig antun, Bibelstunde und Wortverkündigung und noch was. Ich habe in jeder Bibelstunde Schweißausbrüche gehabt und innerlich kam mir das hoch, weil egal, was ich gelesen habe, es war alles Verdammnis und Anklage meines Lebens. Und dann habe ich mich Gott gebeugt. Und dann bin ich unter sein Wort gegangen. Und ich habe entdeckt, sag mal, ist das wirklich dieselbe Bibel? Wo steht irgendwas über Verdammnis? Es ist doch nur voller Verheißungen. Hat sich die Bibel geändert? Nicht. Hat sich meine Wahrnehmung geändert? Auch nicht. Die war so präzise vorneweg wie hinterher. Aber Gott hat sich geändert. Mir gegenüber. Weil er am Ziel seines Handelns war, dass ich unter ihn getreten bin. Und dann wird Gott uns zum Tau, zur Erfrischung. Vorneweg muss er als Entgegenkämpfer kommen, als Wand, gegen die ich renne, als Einmauerung, der ich nicht entfliehen kann, als Löwe, der mich niederreißt, wenn ich selber mein eigenes mache. Als Stein, über den ich falle, wenn ich meinen eigenen Wegen nachlaufe. Wenn ich mich vor Gott gebeugt habe, dann ändert sich sein Verhalten zu mir, dann wird er mir zur Erfrischung. Das hört nicht auf. Gott sei Dank, das hört nicht auf. Es ist eine immer neue Quelle der Freude, der Ermutigung, der Auferbauung, des Segens, der Hilfe. Ich werde für Israel sein, wie der Tau, blühen soll es wie die Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Triebe sollen sich ausbreiten, seine Pracht wie der Ölbaum und sein Geruch wie der des Libanon. Und Vers 8 nochmal, es kehren zurück, die in seinem Schatten wohnen, sie werden wieder Getreide anbauen und blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Dreimal der Libanon. Wir merken, dass dort Dinge angesprochen werden, die vorher in den Kapiteln als Niederriss Gottes beschrieben sind. Zum Beispiel Kapitel 10, Israel war wie ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er seine Altäre. Und vernichtet ist Samaria und treibt wie ein abgeknickter Zweig auf der Oberfläche. Das heißt, diese Herrlichkeit wird zerstört oder vorneweg. Kapitel 8. Wind sehen Sie, Sturm ernten Sie, ein Halm, der nichts sprost, bringt kein Mehl. Diese Dinge werden alle, die vorher als Gericht ausgesprochen sind, durch Gottes Gnade wiederhergestellt und dreimal kommt der Libanon ins Spiel. Warum? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo kommt Hilfe? Vom Herrn. Dort steht der Libanon als eine veränderte Herzenshaltung. Ein Mensch, der diese Umkehrung bis zu Gott erlebt hat, hat ein Kennzeichen, dass er seine Hilfe nicht mehr irgendwo bei sich selber oder bei anderen oder bei wer weiß was sucht, sondern bei dem Herrn. Ich liebe deswegen das Wort Selbsthilfegruppe nicht so sehr. Wir können uns nicht selber helfen. Wir können uns noch nicht mal gegenseitig wirklich helfen. Aber wenn so eine Gruppe da ist, um nach dem Herrn Ausschau zu halten, dass von ihm Hilfe kommt, dann ist es gut. Diese Wiederherstellung kommt aus dem Aufblick zu dem Herrn. Und ihr Lieben, ich komme ja aus dem Bergland. Das macht wirklich was mit einem. Diese Umgebung zwingt einen, den Blick nach oben zu heben, wenn man mal weiter gucken will. Hier guckt man immer vor sich hin und ist alles gleich. Ich genieße das, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich genieße das, wenn ich mal nach Prenzlau fahre, über die Schmöllenhöhe zu fahren. Ich genieße die paar Stellen, wo man mal weit gucken kann. Das ist das, dieser Blick, das ist das, was wir brauchen, im Blick auf Gott. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Hier unten in unserer Niedrigkeit, ja, da sind wir manches Mal echt überfordert und dann wächst uns das über den Kopf zusammen. Da müssen wir aufblicken. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Ihr Lieben, es gibt keinen Grund, dass wir den ganzen Tag rumrennen wie ein Schilf, was den Kopf beugt. Weißt du, wie sind, wo der Kopf runterhängt. Ja, nicht auffallen, ja nicht anecken, ja nicht zu viel von sich zeigen. Aufrecht. Im Anschauen des Herrn werden wir erneuert. Dazu muss man den Blick heben. Das kann sein, dass der eine sagt, ach guck mal, was ist der eingebildet. Und der andere sagt, oh, was ist die hochnäsig. Aber wir tragen nicht unser Gesicht mit uns rum, um andere Leute damit zu dominieren, sondern ich hoffe, dass wir das Leuchten des Herrn widerspiegeln. Und das kommt aus dem Aufblick zu ihm. Und dafür lohnt sich dann, aufzugucken, nicht mehr niedergedrückt, nicht mehr unter der Last unserer Vergangenheit gebeugt. Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen? Und da beginnt so eine Zwiesprache, das ist für mich faszinierend. Am Anfang das geleitete Gebet und dann das prophetische. Ephraim wird sagen, was soll ich mit den Götzen? Das ist praktisch das erste Gebet, was dann aus dieser veränderten Haltung herauskommt. Dass man sagt, brauche ich gar nicht mehr. Muss nicht mehr rauchen. Brauche keine Drogen mehr. Gibt keinen Grund mehr zu klauen. Muss niemand mehr hassen. Und das ist ein Gebet. Und Gott antwortet. Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Auf jemanden blicken. Wir kennen das ja aus dem aaronitischen Segen. Der Herr erhebe dein Angesicht, sei dir gnädig. Kinder, ja? Ich habe in diesen Tagen, als wir im Seminar waren, im Lobpreis, so eine Situation gehabt, wo mir das bewusst geworden ist, was das heißt, auf jemanden zu blicken. Eine meiner Töchter, von den kleineren, war ganz weg am anderen Ende des Raumes. Und wir waren am Gott preisen. Und dann haben sich unsere Blicke getroffen. Und ich habe mich im Vorfeld schon gefreut. Über ihre Hingabe, über ihre Ernsthaftigkeit, über ihre Authentizität beim Singen. Und dieser Blick ist auf sie gefallen. Und ich habe gemerkt, wie sie aufgeblüht ist. Und das, ihr Lieben, das ist Segnen. Der Herr segne dich. Das heißt, Gott soll mit Wohlgefallen auf dich kommen. Er soll sich an dir freuen. Und Gott will das, ihr Lieben. Wir müssen nicht die Decke über den Kopf ziehen, wenn wir meinen, jetzt guckt Gott mal auf uns runter. Oder schnell die Kapuze drüber. Sondern wir wachsen, wenn wir merken, das Wohlgefallen des Vaters ist auf uns. Entspannt. Wunderschön. Da antwortet etwas. Und ich hoffe mal, das sage ich mal den Vätern und den Müttern unter uns, dass ihr so auf eure Kinder guckt. Dass wir diesen Blick der Liebe haben. Dass sie aus dem angeschaut werden, unsere Übereinstimmung ablesen können, wenn sie denn auf den Wegen Gottes sind. Und es ist ihnen nicht nur zu gönnen, sondern sie brauchen diesen segnenden Blick. Es ist furchtbar, wenn ein Kind in sich verschlossen wird und alles noch heimlich, nur noch traut sich heim, also sich nur noch traut, heimlich zu tun. Das ist furchtbar. Ja? Da ist was zerstört. Und eine Heimlichkeit zieht der andere nach sich. Deswegen gehört auch das unser Interesse dazu, und Gott hat ein Interesse an uns, ihr Lieben. Ist das nicht gut? Wir kleinen Männlein, Weiblein, Kindlein, mit unseren kleinen Ideen, Wünschen, Gedanken, erwecken das Interesse Gottes in der Weise, dass er gerne auf uns guckt und möchte, dass wir aufleben, gerne in uns sind, uns gerne selber angenommen haben, uns gerne gegenseitig begegnen und gerne ihm begegnen. Aufgedeckt sind hier, sagen, Papa, guck mal, das würde ich gerne gerade machen. Ist es okay? Na komm, mach mal. Das ist Wohlgefallen Gottes auf uns. Und wisst ihr, dass wir solche Zeit brauchen, dass wir, ich sage mal, spielerisch die Werke Gottes erkunden, bis wir hineinwachsen und dann die ernsthaften Dinge machen können. Gott gibt uns in jedem Dienst eine Zeit des Lernens, wo man logischerweise Dinge nicht perfekt hinkriegt. Ich sage noch nicht mal Fehler macht, sondern einfach Dinge nicht so hinkriegt. Wenn ich zurückdenke, wie ich am Anfang vor 20, 25 Jahren Gespräche geführt habe, dann denke ich mir immer, oh weia, und dann soll das Leuten noch geholfen haben. Will ich heute nie so mehr reden. Verkürzt, ich habe viele Dinge nicht verstanden, Zusammenhänge nicht begriffen. Und trotzdem hat Gott Gnade gegeben. Wie denn? Dass er uns diese Zeit des Lernens zugesteht. Das ist so wichtig. Und wirklich, wir müssen Dinge unperfekt machen, dass wir sie beim nächsten Mal besser hinkriegen. Wenn wir zufällig das perfekt hinkriegen, dann denken wir, wir sind, wer weiß wie gut. Und lernen schlechter. Ich bin wie ein grüner Wacholder. Nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Das ist dann wieder die Antwort Ephraims. Witzig. Ich bin wie ein grüner Wacholder, nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Das ist ein witziges Wort. Kennt ihr die Wacholderfrüchte? die Kirche unter uns müssen es, ja, das sind diese schrumpeligen, getrockneten Beeren. Ist ja nun nicht die Frucht, von der man sich ernähren könnte. Der Wacholder ist aber ein außergewöhnlicher Baum. Inwiefern? Er grünt das ganze Jahr. Genau. Er gehört zu den immergrünen Gewächsen. Er übersteht Trockenzeiten. Er wird vom Dauerregen nicht weggespült. Er grünt das ganze Jahr. Das ist Psalm 1, ihr Lieben. Wer zitiert uns das? Richtig. Soll ich uns das nochmal lesen? Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und da wird diesem wiederhergestellten Menschen bewusst, ich lebe jetzt immer. Ich habe nicht nur so manche Zeiten, wo es mal geht und dann fällt wieder alles Laub von mir ab und dann sehe ich nicht mehr aus wie tot, sondern dann fühle ich mich auch so. Sondern ich lebe jetzt immer durch die Gunst Gottes. Ich werde durch seinen Tau erfrischt und meine Frucht ist für den Herrn. Und wenn es auch nur Wacholderbeeren wären. Ich denke, dass es oft so ist. Wir meinen, das, was wir als Reaktion auf die Liebe Gottes wachsen lassen, ist das Nonplusultra. Es gibt noch viel mehr. Das ist, was der Gruß, der uns heute gesagt worden ist, bedeutet. Wenn ihr mein kleines Kindchen zum Geburtstag ein Bild malt, dann ist das toll. Aber es gibt noch viel mehr. Das wird mir mit 20 wahrscheinlich kein Bild malen, sondern andere Dinge haben. Ich habe zu Weihnachten zum Beispiel von einem meiner Kinder einen Gutschein gekriegt zur Renovierung des Arbeitszimmers. Boah, cool. Der einzige Raum, der bei uns noch nicht renoviert wurde, seit wir eingezogen sind. Aber das hat mal mit einem Bild angefangen. Frucht der Liebe. Das ist klein am Anfang und es wächst und wächst und wächst. Das ist das, was Gottes reichliche Liebe in uns gestaltet. Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn der Weg des Herrn ist gerade, die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen. Du bist gestürzt durch deine Schuld, hatten wir schon gerade im Vers 2. Das Wort bedeutet eigentlich im Urtext stolpern, straucheln. Für mich ist eine Offenbarung gewesen, für mich als jemand, der viele, viele Jahre unter schwersten Depressionen gelitten hat, eines Tages zu lesen, der euch ohne Straucheln bewahren kann. Das ist ein Judasbrief. Für mich war in diesen Zeiten das Schlimmste an den Depressionen war, dass ich mich nie in der jeweiligen Zeit finden konnte. Ging es mir gut, hatte ich schon die Panik vom nächsten Absturz. Und deswegen konnte ich die gute Zeit nie genießen. Weil ich wusste, es wird ja bald wieder schlimm, so schlimm. Am besten habe ich mich noch gefühlt, wenn es mir ganz elend ging. Dann hatte ich so langsam schon wieder die Hoffnung, irgendwann muss es jetzt langsam wieder aufwärts gehen. Man kann das Gute nicht genießen und das Schlimme ist, noch nicht mal das Schlimme kann man genießen, weil es sich ja doch auch bald wieder ändern wird. Und ich hatte mich innerlich darauf eingerichtet, so ein Leben in beständigen Auf- und Abschwüngen führen zu müssen, wobei die Aufschwünge erkennbar immer kürzer und die Abschwünge immer schlimmer waren. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das lange gehen soll. Das war mit Anfang 20, wo das am schlimmsten war. Und dann lese ich dieses Wort. Der euch ohne Straucheln bewahren kann. Das hat mein Weltbild erschüttert und komplett verändert. Ich habe immer gebetet und gesagt, Herr, hilf mir, dass ich nicht so tief stürze, dass ich irgendwie das aushalten kann. Jetzt mit einmal steht, er will uns nicht nur und kann uns nicht nur vom Stürzen bewahren, sondern sogar vom Stolpern, dann muss es ja einen Weg ohne das geben. Herr, wenn das ist, ich kenne das nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber bitte, zeig mir das. Und da begann ein Weg des Lernens. Gott kann uns ohne Stolpern bewahren, nicht nur ohne Absturz. Und dann muss ich fragen, was ist es, woran hängt das, was zieht mich so runter? Ich habe Freude, diesen letzten Vers mal so stehen zu lassen und das nicht auszulegen. Weil es nämlich die Kraft Gottes in sich hat. Wer ist weise, dass er das verstehe? Wer ist verständlich, dass er es erkennt? Und meine Bitte zu Gott ist, jeder von uns. Amen.